Hallo, liebe Zuhörer. Heute geht es weiter mit den Geschichten, die mein Leben schrieb. Und zwar werde ich heute von dem Sommer 2013 erzählen, weil dieser Sommer war für mich ein sehr, sehr ereignisreicher und initiativer Sommer. Beim letzten Mal habe ich ja schon erzählt, dass meine Liebesgeschichte 2013 eine andere Richtung genommen hat. Also 2011 hatte ich den ersten Kontakt mit Viktor gehabt. Wir haben in den darauffolgenden 2 Jahren uns nur in den Sommern gesehen und auch dort immer nur sporadisch und uns in der Zwischenzeit immer geschrieben. Es war schon auch sehr romantisch, aber eine völlig unverbindliche Beziehung, eigentlich eine Affäre von seiner Seite aus. Und ich habe in dieser Zeit die Zeit gehabt, wirklich zu mir zu kommen, mich auf mich zu konzentrieren, ganz viel Zeit auch mit mir selber zu verbringen, was ich ja dann auch getan habe, hauptsächlich dann auch in der Zeit schon in Kroatien. Und in dem Frühjahr Sommer 2013 hat sich dann abgezeichnet, dass zwischen mir und Viktor die Sache dann doch in eine in Anführungsstrichen ernstere Richtung ging. Also dass wir beide ja schon tiefere Gefühle füreinander auch hatten zu der Zeit. Und das aber alles eigentlich ja noch nicht so ganz geklärt war, aber ja, und wir beide ein Thema letztendlich auch mit in verschiedenen Kulturen und Familien hatten, sowohl von seiner Seite als auch von meiner Seite. Also gerade dieser Streit, der dann etwa im Juni 2013 unser erster Streit stattgefunden hatte, da ging es letztendlich darum, wie ist das Mann-Frau-Bild in der westlichen Welt und in der balkanischen Welt. Und dass das doch auch ziemlich auseinander driftet und wo mein Verstand wirklich dann auch verrückt gespielt hat und gesagt, ja, wie kann ich mich überhaupt auf so einen Mann einlassen? Ja, also ich als in dem Westen aufgewachsene Frau, die dort fast ihr ganzes Leben verbracht hat, und sich dann nochmal einlassen auf diese balkanische Mentalität, was ich ja überhaupt gar nicht wollte. Also ich wollte auf gar keinen Fall einen Mann haben, der ist so wie mein Vater, weil mein Vater ist ja Bosnier und kommt aus einer muslimischen Familie, also ist sehr patriarchalisch ausgerichtet und wirklich ein typischer Balkaner. Und ja, wo die Frau auch ja eigentlich nichts wert ist, und so einen Mann wollte ich überhaupt nicht haben, wobei Viktor das jetzt auch nicht ist, aber er hat schon auch seine strikten Vorstellungen, wie eine Frau zu sein hat und wie, also auch sehr, sehr archaisches Mann-Frau-Bild, und das konnte ich zu der Zeit, hat das überhaupt nicht, zumindest von meinem Verstand her, überhaupt nicht gepasst. Ja, und also das war das eine, was sich im Sommer 2013 eben so anbahnte, dass diese Affäre, diese unverbindliche Liebesgeschichte mit Viktor dann schon in eine andere Richtung ging, was mir auf der einen Seite auch dann wirklich Angst gemacht hat und auf der anderen Seite fand ich es aber auch sehr schön, und das entwickelte sich halt im Laufe dieses Sommers dann auch. Und dann gab es aber auch noch andere Ereignisse, die jetzt nicht unmittelbar mit Viktor zu tun hatten, aber eben auch in diesem Sommer passiert sind. Ich bin dann, nachdem ich diesen Streit mit Viktor hatte und der dann ja auch dann gelöst wurde über Mail, ein paar Wochen später dann mit meinen Kindern nach Kroatien gereist, zu unserem alljährlichen Sommerurlaub. Wir sind in den Jahren zuvor auch immer erst bei meinem Vater in Zagreb gewesen. Mein Vater hat dort auch eben seinen Wohnsitz, ein ziemlich großes Haus, etwas außerhalb von Zagreb. Also eine Art Bauernhof, wo es dann auch Pferde gibt und teilweise auch dann Kühe gab und Ziegen und große, weites, Auslauf, sage ich jetzt mal, also wirklich eher ein ziemlich alleinstehendes Haus mit viel Grundstück drumherum, wo wir auch immer gerne dann 2, 3 Tage verbracht haben. Jedes Jahr, meistens sogar zweimal, einmal im Frühjahr zu Ostern und dann nochmal im Sommer, immer bevor wir dann ans Meer gefahren sind, haben wir meinen Vater dort auf seinem Anwesen besucht. Und das haben wir auch in diesem Jahr, in dem Jahr 2013 getan. Und da gab es auch eine interessante Begebenheit. Also erstmal war es so, dass ich eigentlich mit meinem Vater auch ein Gespräch führen wollte, bezüglich so einer Geschäftsidee. Und aber mein Vater irgendwie in diesen 3 Tagen, in denen wir dort waren, irgendwie nie da war. Also, und wenn er da war, dann hat er irgendwelche Geschäftsfreunde gehabt, mit denen er im Gespräch war. Er hat eigentlich auch nicht mit uns zusammen gegessen. Das war schon irgendwie ganz komisch, dass ich überhaupt gar keine Gelegenheit hatte, mit meinem Vater zu sprechen. Und dann an dem einen Tag, es war Sonntag, und da hatte mein Vater gesagt, ja, wir würden nach Zagreb reinfahren und einen Onkel von mir auch dort treffen und dort essen gehen, alle gemeinsam. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist vielleicht auch eine Gelegenheit, dass ich dann mal mit meinem Vater dann doch mal sprechen kann, wenn ich ihn sonst ja nie zu Gesicht bekommen habe. Und da wir, ja, wie viel waren wir? Wir waren zu fünft, ja, ich und meine Kinder und mein Vater. Und da wir nicht alle in ein Auto passten, sind wir dann mit 2 verschiedenen Autos gefahren, hintereinander. Und mein Vater hat einen Porsche Carrera, also den ist er gefahren mit meinem Sohn. Und ich bin mit dem anderen Auto, mit einem Porsche Cayenne hinter ihm her, also das gehört auch ihm. Und das war schon mal so was Absurdes, also schon ziemlich elitär, sage ich jetzt mal, mit 2 Porsches dann nach Zagreb reinzufahren. Und ich bin auf der Autobahn hinter meinem Vater hergefahren. Und plötzlich merke ich, dass ja, also ich nicht mehr richtig lenken kann und anscheinend ein Reifen geplatzt ist. Und ich habe irgendwie totales Glück gehabt. Ich bin auch nur etwa 80 gefahren, weil es ist tatsächlich dann rechts vorne der Reifen geplatzt gewesen und ich konnte das Auto zum Glück unter Kontrolle halten und dann an den Seitenstreifen fahren. Aber ich habe natürlich auch einen ziemlichen Schreck bekommen. Und habe dann meinem Vater per Handy angerufen, gesagt, du Papa, ich habe leider einen Platten mit deinem Cayenne, was sollen wir jetzt tun? Und dann haben wir, es war ja um die Mittagszeit, wir wollten zum Mittagessen in Zagreb sein und es war total heiß, es waren über 30 Grad auf der Autobahn, auf dem Seitenstreifen, es gab keinen Schatten. Ja, es war schon eine spezielle Situation und dann ist mein Vater ist dann bei der nächsten Ausfahrt wieder zurückgekehrt und ist dann wieder zu uns gekommen. Das hat alles gedauert. Dann hat er halt einen Cousin von mir angerufen, der uns dann geholfen hat, den Reifen zu wechseln. Also insgesamt haben wir dann 2 Stunden auf der Autobahn verbracht und sind erst nachmittags eigentlich nach Zagreb reingekommen und haben dann dort zu Mittag gegessen. Aber was ich damit sagen wollte, ist, mit dieser Geschichte, das war schon mal was ganz Ungewöhnliches, weil ein Porsche Cayenne, also der war jetzt auch noch nicht so alt, dass da einfach der Reifen platzt, fand ich schon interessant. Und dass wir eben 2 Stunden dann auf der Autobahn verbracht haben und ich dann beim Essen gehen auch überhaupt gar keine Gelegenheit hatte, mit meinem Vater irgendein Gespräch zu führen. Und so im Nachhinein betrachtet, habe ich echt das Gefühl gehabt, dass irgendwas im Universum mich davon abgehalten hat, mit meinem Vater dieses Gespräch zu führen, weil das, wie gesagt, also es kam mir alles etwas merkwürdig vor. Also das war schon, der Einstieg in diesen Urlaub war schon etwas speziell, sage ich mal. Und wir sind dann nach dem Aufenthalt in Zagreb, sind wir dann ans Meer gefahren, auch in das Haus, wo wir immer hinfahren, nach Zaftat, in das Haus meines Vaters in Zaftat, und haben dort dann 3 Wochen lang unseren Urlaub verbracht. Die ersten 2 Wochen hat uns dann auch noch eine Freundin mit ihrem Sohn besucht. Der Sohn war ein bisschen älter oder ist ein bisschen älter als mein Sohn. Aber die haben sich sehr, sehr gut verstanden. Und ich war froh, dass für meinen Sohn eben auch noch ein anderer Junge dabei war, weil mit 3 älteren Schwestern, das ist schon immer auch nicht so ganz leicht für ihn. Und wir haben uns dann dort direkt in Zaftat getroffen. Sie war dann mit uns im Haus. Und wir haben ja wirklich auch dann eine schöne Zeit verbracht, bis eine Woche nachdem wir dort angekommen waren. In der Zeit habe ich mich auch täglich wieder mit Viktor am Strand getroffen. Das war sehr schön und ich habe ihn dann auch ab und zu dann abends in seinem Haus besucht, weil ja meine Freundin dann mit meinen Kindern dann auch im Haus sein konnte und da war. Also das ging sich alles ganz gut an und ja, mit Viktor wurde es dann halt auch intensiver, weil wir uns dann wirklich über diese Wochen ja eigentlich täglich auch gesehen haben. Und an dem einen Tag, ich war auf dem oberen Balkon und ich habe gehört, dass sich irgendwie meine Tochter, also die jüngste Tochter mit meinem Sohn, sich gestritten haben. Aber ich habe dem, weil die sich öfters streiten, das sind meine 2 Projektorenkinder und diese stehen so ein bisschen in Konkurrenz miteinander und und streiten sich dann halt öfters. Und dann kam auch mein Sohn zu mir gelaufen und beschwerte sich bei mir, dass ihn Emma total ärgern würde. Und er schilderte mir seinen Ärger. Sie hatte wohl auch irgendwie den Stuhl nach ihm geworfen, angeblich. Und ja, ich habe versucht, ihn zu beruhigen, aber ich habe dem ehrlich gesagt nicht so viel Bedeutung beigemessen, weil es war so ein typischer Streit. Also meinen Sohn, den kann man eigentlich nicht so leicht ärgern. Also das ist so ein angenehmes Kind, der ist so umgänglich und so friedlich, auch wenn er den Kanal des Kämpfers hat, also für die Human Design. Kenner, also er hat den Kanal 38, 28, den Kämpferkanal, und also er kann schon kämpfen, aber also er ist jetzt nicht derjenige, der sich auf jeden Kampf einlässt, überhaupt nicht. Aber Emma, seine Schwester, schafft es, also wenn es jemand schafft, ihn zu Weißglut zu bringen, dann nur sie. Also jemand anders schafft es eigentlich in der Regel nicht. Und dann kann es wirklich gefährlich werden. Und das hat man an dem Tag dann gemerkt. Er ist dann wieder runtergegangen. Und was dort genau passiert ist, weiß ich nicht. Aber er muss so wütend geworden sein auf Emma, dass er sie bedroht hat und sie wohl auch angegriffen hat und sie die Flucht ergriffen hat. Und sie sind dann durchs ganze Haus gejagt. Das ist wirklich ein großes Haus. Er schrie hinter ihr her, dass er sie umbringen würde. Und sie hat wirklich wohl richtig Angst gehabt. Und plötzlich tut es einen Schlag und es fängt jemand an zu schreien. Und ich bin dann sofort aufgestanden, die Treppe runtergelaufen und dann sehe ich, dass Marlin seine Hand voller Blut hatte und alles war voll mit Blut, der ganze Boden, es war auch noch, ist noch ein Marmorfußboden, wirklich, ja, es war wie so ein einziges Blutbad und er schrie und Emma war in der Toilette, die dort auch ist, eingeschlossen und schrie auch. Und Und Marlin hat wohl, indem er hinter Emma hergerannt ist, hat Emma so viel Angst bekommen, dass sie eben die Flucht ergriffen hat und in das Klo geflüchtet ist, die Tür hinter sich zugeschlagen hat, um sich zu schützen. Und diese Tür hat ein Glasfenster. Und Marlin vor dieser Tür hat er einfach mit seiner linken Hand das Glas eingeschlagen. Das muss man sich mal vorstellen. Also er war damals, war er 8 Jahre alt. Ach nee, er war 7 Jahre alt und er ist wirklich kein kräftiges Kind. Also er ist sehr, sehr dünn und auch relativ klein für sein Alter. Und von dem, ja, hat keinerlei Muskelmasse, sage ich mal, und hat aber in seiner Wut so eine Power gehabt, dass er wirklich diese Scheibe einschlagen konnte. Also das würde noch nicht mal ein Erwachsener in diesem, also wenn er nicht gerade wütend ist, schaffen. Also es war unglaublich und hat dabei natürlich sich an der Hand verletzt, hat sich die Hand aufgeschnitten und stand dann da mit seiner aufgeschnittenen Hand, das Blut tropfte, Emma schrie aus dem Klo, weil sie hatte dann die Scherben in das Klo reinbekommen, war auch leicht, aber nur ganz leicht verletzt an den Beinen, hat sie so ein paar Splitter abbekommen, aber kam nicht mehr aus dem Klo raus, weil alles voll mit Splittern war und sie barfuß dort drin war. Und wir kamen alle angerannt, also die ganzen Familie, meine Freunde mit seinem Sohn, dann noch die Haushälterin. Und Marlin hatte wirklich Todesangst gehabt. Er dachte, er würde verbluten. Und die anderen Kinder haben wohl dann auch gedacht, er würde sterben. Also es war alles ja, im Schockzustand. Und bei mir ist echt was ganz Merkwürdiges passiert. Ich war total ruhig. Ich war sowas von glasklar. Und ruhig, ich habe einfach nur funktioniert, habe dann ein Tuch geholt, habe ihm das um die Hand gewickelt. Wir haben dann besprochen, was wir denn tun. Ich hatte die Haushälterin gefragt, wo kann ich jetzt mit ihm hinfahren, wo gibt es einen Arzt? Es war Samstag, der Arzt am Ort in Zaftat sagte, sie würde wahrscheinlich nicht mehr aufhaben, so war es dann auch. Und da meinte sie, wir könnten an den Flughafen fahren, der nur 5 Kilometer entfernt ist, da gäbe es eine erste Hilfe. Und jetzt wollten aber alle Kinder mitkommen, also meine Kinder wollten alle mitkommen. Das war dann auch noch ganz interessant. Also dann haben sie alle irgendwie zusammengehalten, sie waren irgendwie alle sehr geschockt, aber hatten wirklich auch Angst und Marlin hat auch die ganze Zeit so geweint und ja, man hat richtig gesehen, wie er vor Angst auch zitterte. Er hat am ganzen Körper gezittert. Und ja, die eine Schwester hat ihn dann auch fast die ganze Zeit dann auch getragen, weil ich, beziehungsweise ich und sie, wir haben uns abgewechselt mit dem Tragen, haben ihn dann zum Auto gebracht und wir sind dann mit dem Auto dann zum Flughafen gefahren und sind da zu der Ersten Hilfe. Und die Erste Hilfe hat dann auch die Wunde erst versorgt, aber haben gesagt, also wir können hier leider nicht mehr machen. Wir können nur die Wunde jetzt sauber machen und verbinden. Aber dadurch, dass er ein Kind ist und es eine Handverletzung ist, müsste das sich eben ein Chirurg anschauen, um zu sehen, ob da irgendwie eine Sehne verletzt ist, wie es genäht werden muss. Das könnten sie dort halt nicht machen und haben uns dann nach Dubrovnik geschickt, in die Klinik. Also sind wir mit der ganzen Mannschaft dann nach Dubrovnik gefahren, etwa 20 Kilometer. Das war dann nochmal so eine halbe, dreiviertel Stunde, um in diese Klinik zu fahren. Und meine Kinder waren dann wirklich, also die, ja, da gab es natürlich dann auch keinen Streit mehr oder Schuldzuweisung oder sonst was, sondern die waren dann eine Einheit, die haben zusammengehalten, sie haben den Marlin getröstet. Das war schon auch schön mit anzusehen und mitzuerleben, wie sie dann doch, auch wenn sie natürlich sich öfters mal streiten oder so, dann, wenn es hart auf hart kommt im Notfall, dann doch alle sehr zusammenhalten. Also es wäre für sie auch überhaupt nicht in Frage gekommen, dass einer zu Hause bleibt, also, sondern sie wollten alle dabei sein und Marlin beistehen. Und wir waren dann, sind dann in die Klinik und in die Chirurgie, und da war auch überhaupt gar nichts los, war alles leer, und das war dann schon auch, also, wieder sehr speziell, weil eigentlich interessierte sich keiner für uns. Also ich hatte dieses Kind, was völlig aufgelöst war und vor Schmerzen zitterte, ja, mit seiner verbundenen Hand, und bei der Anmeldung, und die war völlig ungerührt, und da war so ein Mann in diesem Zimmer, wo diese Anmeldung letztendlich auch war, der irgendwie Zeitung gelesen hat, wie sich herausgestellt hat, war das tatsächlich dann nachher der Arzt, also der Chirurg, der nicht mal seine Augen erhoben hat, ja, als wir da hingekommen sind. Und dann nahm die Anmeldung halt unsere Daten auf und. Aber eigentlich hat jetzt keiner irgendwie empathisch sich um Marlin gesorgt, also gar nicht, sondern es war alles sehr nüchtern und es ging einfach nur um Formalien. Naja, gut. Und dann sagte sie bei der Anmeldung, ja, also die Schwester, ja, also ich sollte mich noch mal kurz draußen hinsetzen, und sie würden mich dann in den Raum, den Behandlungsraum dann rufen. Und dann haben wir da draußen gesessen, und dann haben die Kinder aber dann schon gesagt, die drei Mädchen, ja, also sie würden jetzt lieber rausgehen an die frische Luft, da war auch so eine schlechte Luft, und draußen dann eben warten, weil sie doch konnten ja dann eh nicht mit in den Behandlungsraum, das wollten sie ja auch nicht. Das war dann auch eine super Entscheidung. Ich bin so froh gewesen, dass die nicht in dem Flur geblieben sind, weil als wir dann reingegangen sind in den Behandlungsraum, war es dann so, dass dann tatsächlich dieser Mann mit der Zeitung, der vorher da völlig, also ungerührt da gesessen hat, sich als der Arzt herausstellte. Und da war dann noch eine Schwester und noch eine Assistenzärztin. Und dann hat sich Marlin da eben hingelegt, und ich meine, ich spreche Kroatisch, aber leider nicht so gut. Aber ich konnte mich eben mit den Schwestern und auch mit dem Arzt dann auf Kroatisch verständigen. Und dann hat er halt gesagt, also er müsste jetzt eben die Hand betäuben, es müsste eben sauber gemacht werden und genäht werden. Und Marlin war halt super aufgeregt und hatte totale Angst. Also er war immer noch am Zittern und voller Angst, was jetzt passieren würde. Und dann ist etwas passiert, ja, was mich auch geschockt hat. Also der Arzt hat dann gesagt, er müsste halt eine Betäubung setzen und die Wunde sauber machen. Und dann hat er tatsächlich die Spritze voll in diese Wunde reingestochen. Und das muss dem Marlin so wehgetan haben, dass er anfing zu schreien, als würde er abgestochen werden. Das war so ein entsetzlicher Schrei. Es war echt ganz furchtbar. Und ich war so froh, dass die Mädchen nicht mehr in dem Flur waren, weil die hätten sonst totale Angst bekommen. Und Marlin hatte halt einmal dadurch, dass das wohl so wehgetan hat, hat er noch mehr Angst bekommen und hat wirklich so laut geschrien und dann auch geweint. Und dann hat der Arzt einfach auch diese Wunde, also das war die linke Hand, und der Schnitt war ziemlich tief, also an dem Handteller, war aber zum Glück wohl keine Sehne und nichts verletzt. Also er hat nochmal totales Glück gehabt im Unglück, dass da nichts weiter passiert ist. Aber der Arzt eben einmal diese Spritze in diese Wunde gesetzt hat, das war das eine, und dann anfing, die Wunde mit Jod zu säubern, indem er es einfach aufgeklappt hat, ohne abzuwarten, ob jetzt diese Betäubung wirkt oder nicht. Und darauf fing wieder an, Marlin zu schreien, verständlicherweise. Und er hat vielleicht auch nicht unbedingt aus Schmerz geschrien, sondern einfach, weil er totale Angst hatte. Und dieser Chirurg sowas von überhaupt gar kein Einfühlungsvermögen hatte. Also er hat weder mit Marlin gesprochen, noch hat er mit mir gesprochen, noch hat ihn in irgendeiner Weise jemand beruhigt oder ihm erklärt, was er als nächstes tun wird. Gar nichts in dem Sinne. Und da Marlin dann so geschrien hat, hat er halt aufgehört, seine Behandlung fortzusetzen, weil es war eigentlich auch nicht möglich, weil es einfach auch total unruhig war. Also der Chirurg konnte nicht arbeiten. Und dann habe ich halt gesagt, ja, also dass anscheinend die Betäubung noch nicht hilft. Und da meinte der Arzt, das könnte eigentlich nicht sein. Ja. Hat dann aber wohl dann nochmal nachgespritzt. Die Assistenzärztin, die war sehr viel netter und einfühlsamer, die hat das dann gemacht. Das war schon mal viel besser. Und dann hat sich auch Marlin so ein bisschen beruhigt. Und dann hat der Arzt eben angefangen, oder wollte anfangen zu nähen. Und Marlin hat dann wohl aber immer noch was gespürt und hatte halt immer noch totale Angst gehabt. Und fing, als der Arzt anfangen wollte, zu nähen, wieder an zu schreien und rumzuzappeln. Und der Arzt hat dann sofort aufgehört, hat sich zurückgelehnt und hat gesagt, wir könnten gehen. Und ich so, wie bitte? Ja, wir könnten jetzt gehen. Ich so, ja, aber muss das jetzt nicht genäht werden? Was soll das jetzt? Und das alles auf Kroatisch, aber da ist mir plötzlich alles eingefallen in diesem Gespräch. Also das war echt unfassbar. Und der Arzt, naja, so könnte er nicht arbeiten. Und ich sehe, ja, Entschuldigung, aber sehen Sie nicht, dass mein Sohn totale Angst hat und dass er sich erstmal beruhigen muss und dass wohl die Betäubung erstmal richtig wirken muss? Meint er, ja, nein. Also die Betäubung würde wirken und der Junge wäre jetzt schon so in einem Alter, dass er verstehen müsste, dass er keine Angst haben bräuchte. Da habe ich gesagt, also hören Sie mal, wenn jemand Angst hat, dann kann, das hat nichts mit Verstehen zu tun und auch nichts mit Alter zu tun. Und dass man, ja, also dass ich jetzt nicht einfach gehen würde, weil das ist nicht genäht. Ja, aber so könnte er nicht arbeiten. Und dann hat er sich mit mir angelegt und wir haben ein Streitgespräch gehabt und ich war über mich selbst überrascht, was mir alles eingefallen ist auf Kroatisch. Und ich habe nur bei mir gedacht, was ist das für ein Arschloch? Was ist das für ein Arschloch? Ich konnte es überhaupt nicht fassen. Und während wir da diskutiert haben, meinte Marlin dann plötzlich, er kann jetzt nähen. Und dann habe ich das dem Arzt gesagt, also er könne jetzt nähen. Und das hat er dann auch gemacht. Und Marlin hat wirklich dann ganz ruhig gehalten. Er war ganz, ganz tapfer. Ich habe ihm dann ein Märchen erzählt, damit er abgelenkt ist. Und dann war es überhaupt gar kein Thema mehr. Aber er musste sich erstmal beruhigen. Er musste erstmal, ja, also ganz sicher sein, dass die Betäubung wirkt. Ja. Und dann war es auch völlig okay für ihn. Aber dieser Arzt, das war sowas von unmöglich. Ja. Also ich habe so richtig gemerkt, dass es erstmal allen Klischees, also er hat allen Klischees entsprochen, ja. Also einmal der Halbgott in Weiß, also seine Autorität darf nicht angegriffen werden und schon erst recht nicht von einer Frau. Also ich habe richtig gemerkt, dass ihm das unmöglich vorkam, dass eine Frau ihm widerspricht. Also das geht gar nicht. Ihm als Mann und als Halbgott in Weiß, dass eine Frau ihm widerspricht, das ging gar nicht für ihn. Und ich habe das so richtig gemerkt. Also das war noch mal eine sehr heftige Erfahrung. Ich habe eh nicht so gute Erfahrungen gemacht mit Ärzten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und deswegen ist mir das auch wohl wieder vorgekommen, dass ich ja, vielleicht auch meine Glaubenssätze dann auch noch mal bestätigen durften oder gespiegelt werden durften. Naja, auf jeden Fall hat es dann doch letztendlich alles sein gutes Ende genommen. Also die Hand ist dann genäht worden und es war auch keine Sehne oder auch kein Muskel irgendwie verletzt. Und wir sind dann wieder nach Hause gefahren. Aber es war ja schon auch mit dem geplatzten Reifen so eine Einleitung in einen Sommer, der noch sehr interessant werden sollte und nochmal eine große Wendung geben sollte in meinem Leben, wovon ich dann das nächste Mal berichten werde. Ja, es bleibt spannend in diesem Sommer und ja, Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Schicke ganz liebe Grüße und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!